Ich begrüße Sie wieder zu dieser Vorlesung. Heute ist der 1. Juni, das heißt, wir sind im letzten Monat. Es gibt noch 3 Vorlesungen und wie immer in jedem Semester tauchen dann wieder Fragen zur Prüfung auf. Gerade war eine. Es gibt also den ersten schriftlichen Prüfungstermin am 29. Juni. Dann wird es einen zweiten schriftlichen Prüfungstermin geben im Oktober. Diesen Termin kann ich aber erst im Laufe des September vereinbaren, wegen der Hörsaalbelegung. Also das kann nicht früher geschehen. Zur Prüfung am 29. Juni können Sie sich anmelden, circa 14 Tage vorher. Das ist nicht immer auf den Tag genau, aber so 2 Wochen vorher wird das vom Uniwiss freigeschaltet und ich bin froh, wenn Sie sich anmelden. Wenn es Ihnen nicht gelingt, sich anzumelden, aus irgendwelchen technischen Gründen, ist das keine Katastrophe. Ich kann Sie auch jederzeit nachmelden, aber es ist halt ein bisschen Aufwand für mich. Kein gewaltiger, also keine Katastrophe. Das war jetzt zur Beantwortung der Frage der Kollegin, die gerade kommt. Ich wiederhole es nicht, habe es eh schon gesagt. Haben Sie zu dieser Schrift, dann natürlich nach dem zweiten schriftlichen Prüfungstermin gibt es keinen weiteren, aber immer die Möglichkeit, mündlich anzutreten, mit denselben Fragestellungen etc. Sie können das ja alle nachlesen. Gibt es zu diesen Prüfungen noch schon jetzt irgendwelche Fragen?
Also wenn man mündlich kommt, muss man auch den ersten Teil schriftlich.
Ich glaube den dritten, ne?
Ja,
also den ersten, richtig. Das, was den bringen Sie auch zur mündlichen Prüfung schriftlich mit und das andere ist mündlich, weil es ja eben mündlich ist. Ja, genau, der erste Teil ist es, ja. Sonst gibt es dazu jetzt noch oder noch keine Fragen. Bitte, ja? Bitte? Na, Sprechstunde. Ich habe im kommenden Wintersemester keine Lehrveranstaltungen, mache aber Sprechstunden und Anmeldung per Mail. Das ist das Einfachste. Gut. Und die hat keinen Termin, die mündliche Prüfung. Das ist sozusagen, bei Vorlesungen kann man das machen, bis alle Interessen erschöpft sind. Letzte Stunde habe ich über dieses Modell, diese Modellvorstellung des Polylogs gesprochen und möchte das kurz wiederholen, nur das noch einmal aufzeichnen. Und beziehungsweise ich zeichne es vielleicht gar nicht sofort auf. Ich habe Ihnen als Beispiel gegeben, ein dialogisches Verfahren, das sozusagen unter 4 different denkenden Traditionen abgewickelt wird. Und ich habe gesagt, dass das reine, also das Modell als solches, die Idee einer solchen Verfahrens eigentlich voraussetzt, dass alle Positionen gleichrangig sind, kognitiv gleichrangig sind, dass alle Positionen zweitens zur Disposition stehen und drittens, dass sie einander aufklären oder kritisieren und aufklären. Und als inhaltliches Beispiel, das wiederhole ich kurz, habe ich versucht, 4 solche Begriffe von dem, was Mensch bedeuten könnte, etwa im ersten Artikel der UNO-Deklaration der Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich an Würden und Rechten geboren, etc. Was da das Wort Mensch bedeuten könnte, und mein Beispiel war das, ich gebe zu, dass es sehr kurz war und eher karikaturhaft, dass die Vorstellung hat, mit Mensch ist gemeint ein autonomes Individuum, ein autonomes Subjekt individuell. Das wäre in etwa eine Mainstream-Konzeption der abendländischen Philosophie oder der liberal-abendländischen Tradition. Das B der Auffassung ist, mit Mensch ist gemeint eine Gemeinschaft von Lebenden und schon Verstorbenen, also sowohl die Ahnen als auch die jetzt Lebenden, als auch die noch nicht Lebenden sind da sozusagen einbezogen, und der Mensch ist dann nicht so sehr als Individuum aufzufassen. Das C der Auffassung wäre, Mensch bedeutet immer in einem geregelten System von Relationen zu leben, und dieses B oder zweite Position, damit habe ich auf diese Muntu-Vorstellungen in den Bantu-Traditionen hinweisen wollen, mit der dritten auf die konfuzianische Grundidee, und es könnte eine vierte geben. Mensch ist eigentlich eine Erscheinungsform von Atman und Brahman, etwas, was wiederkehrt und was in einem auch geordneten, aber jetzt nicht soziologisch, sondern kosmologisch geordneten Gefüge existiert, über das Individuum hinaus immer wieder. Und das wäre etwa eine indische Vorstellung. Und jetzt denken Sie noch einmal dran, darauf habe ich letztes Mal vergessen hinzuweisen, also diese vier kommen zusammen, die existieren gleichzeitig in der Welt. Die sollten sozusagen sich aneinander messen und nun wirklich in einen Dia oder Polylog eintreten darüber, was man unter Mensch zu verstehen hat. Was tut der erste A? Der veröffentlicht eine Studie, ein akademisches Lehrbuch oder etwas in der Princeton University Press. Das ist eine hervorragende Veröffentlichungsörtlichkeit. Dieses Buch wird durchaus rezipiert, es wird in mehrere Sprachen übersetzt. Jetzt rede ich fiktiv, angenommen, jemand tut das. Es wird in mehrere Sprachen übersetzt, es wird international rezipiert. Was tut der zweite? B. Der spricht mit innerhalb seiner Gesellschaft oder seiner Gemeinschaft als ein Weiser, als der angesehen wird, mit jüngeren oder anderen Menschen. Er schreibt nicht, er veröffentlicht weder in Princeton noch in Lagos. Er spricht eine Bantu-Sprache. Was tut C? Der Konfuzianer, der veröffentlicht auch, aber eben in Chinesisch, sagen wir in Taipei, und es wird nicht übersetzt. Und D wiederum, die Vertreter dieser indischen Position, würde in einer Guru-Tradition, ähnlich wie B, in einer Guru-Tradition eher mündlich als schriftlich, aber auch schriftlich, nur halt eben in Sanskrit, ein tradiertes Weltbild verfestigen und gar nicht interessiert daran sein, dass die Welt es erfährt, sondern lediglich eine bestimmt ausgesuchte Schüler oder Jünger. Und jetzt sage ich vorhin, sie sollen gleichrangig sein. Die sind natürlich nie gleichrangig, in dem Sinn, dass der eine gehört wird, Princeton University Press wird gehört, schlicht und einfach. Der andere gar nicht auf die Bühne tritt, auf die gleiche Bühne tritt. Der dritte zwar auf eine Bühne tritt, aber auf eine regionale. Das mögen viele Menschen sein, die Chinesisch lesen können, aber sie sind nicht überall auf der Welt. Das ist auch doch eine regionale Erscheinungsform. Und der vierte, so ähnlich wie der zweite, gar nicht auf diese akademische Bühne tritt. Es ist ein gedachtes Modell. Tatsächlich, wenn man sich das so überlegt, dann hat das Modell des separativen Zentrismus, das Sie, Herr Wollner, in der vorvorigen Vorlesung vorgestellt haben, sehr viel Realität. Dann spielen sich wahrscheinlich solche Diskurse, auch Dialoge und auch Polyloge, eher innerhalb als zwischen den verschiedenen Regionen ab. Das ist das Faktum. Warum glaube ich trotzdem, dass der Polylog als Idee eine regulative Idee sein kann und auch sein sollte, weil man das nicht unbedingt unterschreiben muss, die Existenz dieser Zentren. und Peripherien und Semiperipherien, auch in der akademischen Forschung. Man kann, das glaube ich durchaus, eben über diese Grenzen hinweg und auch über diese Autoritätsgrenzen hinweg neugierig sein. Man muss nicht unbedingt nur den jeweiligen Mainstream oder den jeweiligen so das jeweilige Zentrum für das letzte Wort halten. Ich habe das im Buch versucht, dann können wir darüber diskutieren, ich habe das im Buch versucht, mit zwei Minimalregeln auszudrücken. Ich werde heute mich sowieso ziemlich an ein Kapitel des Buches halten, weil ich das jetzt gar nicht so schlecht gefunden habe, das Kapitel über Hermeneutik, im Unterschied zu anderen Kapiteln. Aber ich habe versucht, das in zwei Minimalregeln auszudrücken und die möchte ich kurz erläutern, weil ich das letztes Mal nicht mehr dazugekommen bin und auch diskutieren. Eine negative Minimalregel. Für was? Für Forschung, auch für Organisation des Wissens oder der Wissenschaft im Bereich der Philosophie. Die negative Formulierung lautet so: Halte keine philosophische These für gut begründet, an deren Zustandekommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren. Also wenn an einer Theorie, in einer Thesenentwicklung ausschließlich Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren, dann sei misstrauisch oder vorsichtig. Frag, ob andere anders denken, wäre diese Regel. Und warum die so denken und ob das vielleicht Voraussetzungen sind oder Begriffe darin vorkommen, die eben nicht universell, nicht wirklich argumentierbar sind. Das wäre die Intention dieser negativen Regel. Ich habe diese Regel nicht erst da 2004 in diesem Buch veröffentlicht, sondern viel früher schon, ein paar Mal in Aufsätzen und jedes Mal waren dann die gleichen Einwände und auch Erwiderungen auf diese Regel. Und deswegen möchte ich dazu etwas sagen. Der Haupteinwand gegen eine solche Regel scheint mir der zu sein, dass man sagt, das ist Konsensualismus. Das bedeutet ja oder impliziere ja, dass wenn möglichst viele Traditionen eine bestimmte Auffassung praktizieren oder vertreten, eine These vertreten, dann sei die besser, als wenn das nur bei einer Tradition der Fall ist. Das ist mit der Regel allerdings nicht gemeint. Das ist auch nicht im Wortlaut. Aber die Interpretation liegt nahe und deswegen möchte ich sie ausdrücklich nennen. Es kann nicht gemeint sein, was ich Ihnen an einem einfachen Beispiel zeigen kann aus dem Kindergarten des Wiener Integrationshauses vor circa 10 Jahren war dort folgende Situation. Das ist jetzt schon eine Weile her, ich habe nicht geschaut, ob es immer noch gleich ist. Da hat sich die Betreuungsgruppe damals dieser Kinder, die Kinder waren aus verschiedenen, sprachlich verschieden, kulturell verschiedenen Herkunftsfamilien, hat sich die Betreuergruppe damals als Maxime gegeben, sie wollen nichts vorschreiben, was in irgendeiner dieser Traditionen verboten ist. So etwas wollen sie nicht vorschreiben. Das hat allerdings die Hausordnung ziemlich schwierig gemacht, weil eben so Unterschiedliches auch verboten war. Nur in einem Punkt waren sich alle Kinder einig. Die Mädchen, die Buben aus den verschiedenen Religionen und Sprachen und Kulturen, nämlich in dem Punkt, dass Buben nicht abwaschen, sondern Mädchen immer abwaschen. Es war also eine sozusagen feminin-lavabe Grundüberzeugung für alle. Und gerade in diesem einen Punkt mit dem Abwaschen waren alle Betreuer anderer Meinung. Ich habe die Geschichte von einem Zivildiener, der bei mir damals studiert hat und jetzt längst an der Uni ist, der hat damals Zivildienst dort gemacht und der hat abgewaschen auch, also er ist ein Bursch und hat abgewaschen und die Mädchen sowohl als auch die Buben im Kindergarten haben gesagt, Matthias, bist du ein Mädchen? Also das konnten sie nicht verstehen. Alle waren sich in dem Punkt einig, bis auf die Betreuer. Soll man jetzt so eine Maxime, bloß weil alle sie ablehnen, in dem Fall war das so, lassen? Also sagen, gut, jetzt, das ist offenbar die Vernunft gebietet, diese Tradition weiterzuführen. Männer waschen nicht ab, Frauen müssen abwaschen. Oder soll man ihnen da was aufzwingen? Nach ihrer eigenen Maxime wollten sie nichts aufzwingen, natürlich. Aber es ist unmöglich, in so einem Fall einfach nur zu sagen, ja, da sind alle einstimmig bis auf uns und daher stecken wir zurück, also akzeptieren wir. Haben sie nicht akzeptiert, sie haben versucht, die Gleichrangigkeit der Geschlechter eben beim Abwaschen irgendwie zu, und das halte ich für sinnvoll. Also durchaus, das ist auch mit dieser Regel überhaupt nicht tangiert. Es kommt zwar sagen wir mal, Theorie, dass die beiden Geschlechter gleichrangig seien in Bezug auf das Abwaschen, vielleicht nur aus einer kulturellen Tradition, nämlich aus unserer. Das ist ja möglich. Ja, das kommt zwar nur aus dieser einen, aber es hält doch diese These von der Gleichrangigkeit der Geschlechter, auch der Konfrontation mit den anderen, durchaus stand in der Argumentation. Man kann das argumentieren. Die Regel besagt ja nur, wenn es nur aus einer Tradition kommt, dann soll man vorsichtig sein. Da muss man extra argumentieren. Man muss schauen, was die anderen für Argumente haben, was sie vorbringen. Man muss in einen Diskurs eintreten. Das ist mit der Regel gemeint. Ich sage noch die positive Formulierung der Regel, dieser Minimalregel. Suche, wo immer möglich, nach transkulturellen Überlappungen von philosophischen Begriffen, da es wahrscheinlich ist, dass gut begründete Thesen in mehr als nur in einer kulturellen Tradition entwickelt worden sind. Und eine These, eine Theorie über den Menschen etc., wirklich gut begründet und universell argumentierbar ist, dann ist es doch eigentlich nicht sehr wahrscheinlich, dass das nur einmal entdeckt worden ist. So wie das Rad auch mehrfach in der Menschheitsgeschichte entwickelt wurde und verschiedene Lehrsätze der Mathematik und so weiter, dass das dann nur in einer Tradition vorkommt, ist nicht wirklich wahrscheinlich. So viel noch als Nachtrag, diese beiden Regeln. Haben Sie dazu jetzt Fragen? Oder bitte, wegen Abwaschen.
Ich habe eine Frage bei Kindern, ja, die so eine Meinung vertreten. Ja, das ist ja einfach. Da gibt es die
Antwort. Na, so einfach ist es gar nicht.
Das macht man bei Erwachsenen.
Ja, auch das Gleiche. Es ist jetzt ja voraus, wir reden ja von Philosophie und das machen manchmal auch Erwachsene. Also nicht Kinder, auch, aber nicht nur. Ja? Und also eigentlich auch, Philosophen argumentieren ja auch untereinander. Die Philosophie besteht ja auch immer wieder in so einem Abwägen und Argumentieren und Einwände machen etc. Mehr ist da nicht. Aber sie weisen natürlich schon auf was Wichtiges hin. Die Vorteile verstärken sich, Traditionen sind auch unargumentiert stark. Ja. Aber ich glaube, dass das gar nicht so einen Unterschied macht zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder waren in dem Abwaschfall auch ziemlich stur. Das war, haben sie nicht so ohne weiteres eingesehen.
Also transportieren
natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Auch die Kinder stehen in diesem, das ist ja nichts Unschuldiges. Das ist, geht ja. Ja, ja.
Das würde ich eben machen, wenn man sich selber entscheiden würde, weil dann versuchen
Es war nur bei dem Beispiel, mich hat es eben damals so irritiert, weil ich gesagt habe, was tut ihr jetzt wirklich? Nicht? Ihr gebt es auf, diese Sache mit der Gleichberechtigung? Nein, nein, das geben wir nicht auf. Ja? Nein, jetzt die Betreuer meine ich. Betreuer und Betreuerinnen. Nicht? Die ja zum Teil auch noch in einer Generation, wir alle in Generationen sind, wo das in der Praxis gar nicht selbstverständlich ist. Das ist ja auch nicht unser kulturelles Erbe, die wirkliche Gleichberechtigung. Also das kann man ja nicht sagen, dass das so verwurzelt sei im europäischen Menschentum seit 2000 Jahren oder irgendetwas dieser Art. Ja. Gut, ein Beispiel, das ich Ihnen letztes Mal noch bringen wollte und dann die Zeit nicht hier dazu hingereicht hat, das mehr etwas Theoretisches betrifft, jetzt nicht so etwas wie das Abwaschen, ist von Viretu entwickelt worden, quasi Viretu, einer der, glaube ich, bedeutendsten Philosophen aus Afrika im 20. Jahrhundert. Er war auch ein paar Mal in Wien in der Akademie der Wissenschaften in den letzten Jahren und an anderen Orten hier. Viretu spricht von der Notwendigkeit, und das ist ganz im Sinn dieser Regeln, die ich da formuliere, von der Notwendigkeit einer Entkolonialisierung philosophischer Begriffe, Decolonization of Philosophical Concepts. Eine Entkolonialisierung philosophischer Begriffe. Das ist ein Projekt, das ganz in die gleiche Intention geht. Denken Sie nochmals zurück an die vier, wo der eine in Princeton, der andere gar nicht, der dritte in Taipei auf Chinesisch publiziert seine Ideen. Dann ist eine Ungleichartigkeit da und da sagt Viretu, in der afrikanischen philosophischen Diskussion ist besonders stark bemerkbar, dass sie erstens in einer Kolonialsprache geschehen muss, so gut wie ausschließlich, geschieht Philosophie in Afrika entweder in Französisch oder Englisch oder in geringerem Maß auch in Portugiesisch, aber kaum je, so gut wie gar nicht in einheimischen Sprachen und dass das etwas bedeutet. Viretu hat das an einem Beispiel zu zeigen versucht, was das bedeutet, was das für das Denken auch bedeutet, indem er, ich habe das Beispiel glaube ich noch nie hier in der Vorlesung gebracht, ja, deswegen mache ich es selber jetzt, was das bedeutet. Also Viretu selbst als Person stammt aus einer Familie in Ghana, die seit mindestens fünf Generationen Englisch spricht. Auch zu Hause. Eine wohlhabende Familie mit Akademikern in der Familie etc., die Englisch sprechen. Er ist also Englisch aufgewachsen, aber nicht ganz. Die Familien oder quasi die Muttersprache war dieses ghanesische Englisch, aber die Küchensprache, die Sprache der Amme, die Sprache der wirklich primären Sozialisierung war Akan. Eine Bantu-Sprache, die in Ghana gesprochen wird, Akan. Und er hat eine ganz normale Karriere gemacht, eine gute Karriere, aber ganz normal, in Großbritannien mit Publikationen in Oxford, in Zeitschrift Mind hat er publiziert. Und da hat er dann einen Aufsatz veröffentlicht, auch natürlich in Englisch, mit dem Titel To Be is to be Known. Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie Philosophie studieren, alle diesen Satz von Berkeley aus dem 18. Jahrhundert, dieses Esse est percipi, to be is to be known. Und man hat auch erwartet, ja, das ist ein analytischer Philosoph, dieser quasi Viretu, das ist eine ganz normale sozusagen Abhandlung über dieses alte Problem von dem irischen Bischof von Berkeley. Und das war es aber nicht. Er hat Argumente gebracht, die seltsam geklungen haben insbesondere über die Voraussetzungen, über Existenzvoraussetzungen in metaphysischen, bei metaphysischen Annahmen. Und die ihm selbst auch seltsam, er konnte das auf Englisch gar nicht wirklich deutlich machen und hat dann selber darüber nachgedacht, was da passiert mit ihm. Und da ist ihm dann bewusst geworden, Handy? Nein, doch, Handy. Es ist sehr selten. Ja, die meisten summen oder zittern ja nur die Handys, nicht? Vibrieren, hört man nicht. Es ist ihm dann bewusst geworden, dass er eigentlich nicht in Englisch denkt, sondern in Akan denkt. Es hat eine Weile gedauert, bis ihm das klar geworden ist, und daraufhin konnte er nicht mehr publizieren für circa 10 Jahre. Es hat ihn völlig aus der Bahn gebracht, was er jetzt eigentlich denkt. Und das Entscheidende bei dieser Sache war, dass man in Englisch, aber auch in Französisch, Deutsch, Latein etc. Existenzaussagen tätigen kann, die ohne weiteres, ohne etwas dazu zu sagen. Man kann auf Deutsch sagen, ich bin. Man kann auf Lateinisch sagen, sum. Also noch viel kürzer, I am. Das ist nicht falsch. Das ist uns gar nicht, da fragen wir nicht, ja, wer bist du, wo bist du, wann bist du vielleicht müde oder sonst irgendwas. Ich bin, können wir sagen. Das ist in allen indogermanischen Sprachen möglich, so etwas zu sagen. In keiner Bantusprache ist das möglich und in einer Reihe anderer Sprachen ist das auch nicht möglich, sondern es muss immer dazu gesagt werden, in Akan, in der Primärsprache von Viridu, muss immer dazu gesagt werden, wo ich bin. Und nun denken Sie an das Argument, wo dieses Sum oder ich bin ganz prominent in der europäischen Philosophiegeschichte vorkommt, bei Descartes, René Descartes, nachdem er alles bezweifelt hat, alles, auch die mathematischen Sätze bezweifelt hat, die Gültigkeit der Logik bezweifelt hat, sagt er, aber an einem kann ich nicht zweifeln, dass ich denke oder zweifle. Das wäre auch ein Satz schon von Augustinus gewesen, dieses Etsi fallor sum, bei Descartes cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und der nächste Schritt bei Descartes ist ja, wenn Sie die Meditationen von Descartes im Gedächtnis haben, dass die Existenz Gottes daraus folgt oder mit wenig Zwischenschritten bewiesen werden soll. Eines Wesens, das nicht irgendwo ist, sondern überall, oder wo die Frage, wo ist Gott oder wo war Gott, bevor er die Welt geschaffen hat, wo es noch keine Zeit und keinen Raum gab etc., das hat ja Descartes alles an der Stelle noch bezweifelt. Dass es Raum und Zeit gibt, dass es Materie gibt und so weiter, das kann er ja noch bezweifeln, aber diese Dinge nicht. Und da sagt Viridu dann, das kann ich auf Akan nicht sagen. Also ich kann dieses Descartesche Argument eigentlich nicht übersetzen, weil ich da irgendwo, und zwar an einer sehr grundlegenden Stelle, bereits eine Ortsbestimmung einfügen muss, von der Sprache her muss. Sonst gibt das keinen Sinn, kann überhaupt nicht gesagt werden auf Akan. Ich muss da eine Ortsbestimmung einfügen, wo noch kein Ort sein kann. Also da führe ich mich sozusagen linguistisch in eine Falle. Aber da könnte man ja immer noch sagen, na gut, das Akan oder die Bantu-Sprachen oder alle Sprachen, die derartige Struktur aufweisen, die sind halt dann ungeeignet für solche metaphysischen Überlegungen. Das ist nicht die einzige Konsequenz, sagt Viridu, und da hat er recht, meines Erachtens. Eine andere Konsequenz wäre genauso zu beachten, nämlich die indogermanischen Sprachen, die diese Fähigkeit besitzen, können ja auch in die Irre führen, von der Sprache her. Es kann ja auch Eigenschaften der einen wie der anderen Sprache geben, die eben bestimmte inhaltliche Thesen nahelegen oder ermöglichen, disponieren sozusagen dazu, und es ist eine Irreführung und nicht eine Erkenntnis. Also muss man, und das ist der Sinn, wenn er von Entkolonialisierung philosophischer Begriffe spricht, muss man sozusagen sprachunabhängig, indem man prüft, was die einzelnen Sprachtraditionen auch fähig sind auszudrücken, sprachunabhängig die Sachen diskutieren können oder widerlegen können. Und das meint er. Was er dann tatsächlich da entwirft, Virtu, ist ein Monsterprojekt, weil er so eine Liste gibt mit all den Begriffen, die man auf diese Weise entkolonialisieren müsste. Und das sind so Begriffe wie Wahrheit, Objekt, Subjekt, Kausalität etc., Raum, Zeit etc. Bei der Lektüre dieser Liste denkt man sich am Schluss, er sagt, er hat noch eine längere Liste, die er nicht publiziert, aber schon bei der kürzeren, die ca. 60 Begriffe umfasst, denkt man sich, und mit welchen Wörtern fangen wir dann an zu reden überhaupt? Das ist immer das Problem bei jeder dieser Vorstellungen eines Polylogs. War Ihnen dieses Beispiel jetzt einigermaßen illustrierend für die Sache? Da haben Sie Fragen dazu? Bitte. Na, ist es möglich, sprachunabhängig? Nein, es ist nicht möglich, sprachunabhängig zu denken, zu zeigen, was man denkt in der Philosophie. Es ist vielleicht überhaupt schwer möglich, irgendwo sprachunabhängig zu zeigen, was man denkt, aber sicher nicht in der Philosophie möglich. Und es ist immer in einer Sprache oder auch in mehreren, aber dann sind es immer verschiedene Sprachen. Aber das meint er ja auch nicht, sprachunabhängig, sondern dieses Messen aneinander der Sprachen bietet einen höheren Objektivitätsgrad sozusagen, als wenn man nur von einer Sprache oder Sprachfamilie ausgeht. Also nicht, er sagt schon an ein paar Stellen seines Textes, das ist eben, das, man kann sich ja auch nicht anders ausdrücken wahrscheinlich, da redet er schon unabhängig von dem, von der jeweiligen Sprache. Aber das bedeutet dann in der Praxis, es zu messen an ganz anderen. So halt. Nicht ganz unabhängig. Ich kenne überhaupt nur ein Beispiel in der Literatur, wo ein Argument geschildert wird, das ohne Sprache geschieht. Ohne jegliche Sprache. Ja, ohne jegliche Sprache auch nicht, aber ohne eine natürliche Sprache, ohne eine künstliche Sprache. Und dieses Beispiel stammt nicht aus der Philosophiegeschichte, wie man sich denken kann, sondern aus der Literaturgeschichte. Es findet sich eine Disputation ohne Worte, die über mehrere Seiten geschildert wird, mit vielen Worten geschildert wird, eine Disputation ohne Wörter bei, wie heißt er jetzt, dieser Franzose, Gargantua und Pantagruel heißt der Roman, aber wie heißt der Autor? Gargantua und Pantagruel. Ja? Rabelais. Ja, ich glaube, es ist im ersten Band von Gargantua und Pantagruel. Ich habe das jetzt nicht genau die Stelle im Kopf, aber der Rabelais schildert ja viele absurde Dinge in dem Buch. Und eines ist eben, dass aufgrund einer Wette oder einer Herausforderung ein Oxforder Gelehrter mit einem Gelehrten von der Sorbonne eine öffentliche Disputation durchführen muss über einen bestimmten Lehrsatz, und sie dürfen beide keine Wörter verwenden. Also, und das ist schwer zu schildern. Sie machen das also nur mit Gesten und Drohgesten und so weit, Mimik und Gestik, absolut nichts Latein, kein Latein, andere Sprache kam nicht in Betracht, wird verwendet, kein einziges Wort fällt. Und das Problem, was man am Schluss hat, auch bei der Lektüre dieser seltsamen Disputation, ist, dass einer gewinnt. Einer der beiden hat gesiegt, er hat den anderen überzeugt. Ja? nicht überredet, nicht verführt, nicht erschöpfungsmäßig hat er dann aufgehört, sondern er hat ihn überzeugt sozusagen. Er hat das dann eingesehen, was der andere argumentiert, und das kann man als Leser nicht wirklich, oder ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, mit welchen Mitteln der Überzeugung das dann geschehen ist. Das ist aber das einzige Beispiel, das mir jemals untergekommen ist für eine Disputation, eine philosophische Disputation, ganz ohne Wörter. Sie, kennen Sie vielleicht so etwas? Ja, manchmal geht so etwas in der taoistischen Literatur um, wo dann aber nicht in dieser Explizitheit. Gut, aber das war jetzt daneben sozusagen.
Meinen Sie, das ist innerhalb einer Kultur, oder ist es ohne Wörter diskutiert oder was?
Ja, wie gesagt, die beiden waren, das kann man schon als eine Kultur zur Zeit von Rabelais bezeichnen, die Gelehrten von Oxford und von der Sorbonne, das ist schon eine lateinische Gelehrtenkultur. Ja, die beiden haben ja sehr viel, das ist auch nicht unwichtig, was diese Frage sich zu stellen. Auch die Gestik ist ja innerhalb einer Kultur wirksam und in anderen wieder nicht.
Ja. Verschiedene
Kulturen unterschiedlich ergeben. Ja. Das hat ja den Wittgenstein so irritiert. Nicht? Diese neapolitanische Geste seines Kollegen, das hat ihn dann ganz irritiert und hat zu den Sprachspieltheorien geführt. Ja, stimmt. Also zwischen wäre es vermutlich ganz. Da fielen mir einige Beispiele ein von Argumenten. Also das eine erzähle ich jetzt noch, können es wieder vergessen. Im Vorwort eines Buches aus dem Iran, das ins Deutsche übersetzt ist, dieses Buch, und darum anzunehmen ist, dass der Autor auch mit westlichen Lesern in Kontakt treten will, im Vorwort, wo es um eine Kritik der westlichen Zivilisation geht, es in diesem Buch, heißt auch der Titel, Kritik der westlichen Zivilisation und Selbstkritik des Islam, so heißt der Titel, ist circa 10 Jahre alt, dieses Buch, oder 15, und im Vorwort schildert er den Anlass, warum man so in einen interkulturellen Dialog eintreten muss, nämlich um Missverständnisse zu vermeiden, und er schildert einen Anlassfall, wo das Missverständnis aufgrund der unterschiedlichen Gestik geschieht. Also das ist ein ganz einfacher Fall, das hat ihm einer erzählt, sagt er. Ein hoher Politiker in Teheran hat ihm erzählt, dass er einen amerikanischen General zu Besuch hatte, damals, und dieser amerikanische General hat mit der linken Hand gegessen. Also er hat zum Essen sowohl die rechte als auch die linke Hand verwendet. Das ist überhaupt das Letzte, was man tun kann, und erst recht, wenn man Gast ist. Also, aber er, der iranische Politiker, hat diesem General das schon wirklich gegeben, damit er das nie vergisst, wie er sich jetzt daneben benommen hat. Nämlich, er hat mit der großen Zehe seines linken Fußes gegen ihn gewackelt. Und das ist der Ausdruck sozusagen, also mehr Verachtung kann man nicht ausdrücken. Und da meint eben der Autor des Buches dann, dass vielleicht der General gar nicht bemerkt haben könnte, wie sehr sein Gesprächspartner ihn verachtet, oder dass dieses Wackeln mit der linken großen Zehe von irgendeiner argumentativen Bedeutung sein könnte. Das liegt nicht auf der Hand, meint er. Also da müsse man schon sich kundig machen über die verschiedenen Ausdrucksweisen und so. Aber es ist so ein Hinweis auf kulturgebundene Gestik. Ja. Gut, also um jetzt nicht in solchen Geschichten fortzufahren, also ich stelle mir die Sache nicht einfach vor, mit dieser solche polylogische Prozesse zu verfolgen oder zumindest teilweise zu aktivieren, aber doch notwendig. und komme damit zum nächsten Thema, das der Hermeneutik. Außer Sie haben noch Fragen. Ja. Soll ich dieses Beispiel mit dem Zehen auch auf die Homepage tun? Ja? Also gut. Das ist der Mul. Was habe ich jetzt noch? Ah, den Rabelais, ja. Rabelais. Ich stehe mit dem Rabelais. Okay. Also wie gesagt, dieses Hermeneutik-Kapitel, da werde ich mich ziemlich daran halten. Ab Seite 135 im Buch, den zweiten Teil mit der Interdisziplinarität, das werde ich in der Vorlesung nicht vortragen, aber den ersten schon, wo es dann Hermeneutik geht. Und Hermeneutik kommt aus dem Griechischen. Und zwar hängt das mit dem Gott Hermes zusammen. Hermeneuen heißt übersetzen, dolmetschen, ausdeuten. Und dieser Hermes hatte unter anderem die Funktion, zwischen den Göttern und den Menschen zu vermitteln. Also den Menschen die Ideen der Götter nahezubringen und andererseits die Sache der Menschen vor den Göttern zu verhandeln. Ein Dolmetscher also, als Idee, Hermeneutik als eine philosophische Disziplin oder als eine philosophische Fragestellung ist allerdings etwas, was recht spät benannt wurde, in der europäischen Neuzeit erst benannt wurde, so im 17. Jahrhundert und dann das 18. und 19. Jahrhundert hat auch das 20. unterschiedliche Ansätze in der Hermeneutik hervorgebracht und dass die Europäer sich nach einer Hermeneutik gefragt haben, also und darunter verstanden haben, eine Technik oder Kunst der Auslegung des Umganges mit Texten, die zu einer Objektivität führen soll. Dass da Probleme diskutiert wurden wie, was heißt eigentlich Verstehen, was sind die Kriterien für Verstehen, welche Schwierigkeiten treten da auf und welche Verfahren sind da anzuwenden. Inwiefern ist das kann das eine Wissenschaft sein? Im 20. Jahrhundert ist wohl das bedeutendste Werk, auch für die Gegenwart noch in der Hermeneutik, 1960 erschienen, von Hans-Georg Gadamer. Das Buch hieß oder heißt Wahrheit und Methode. Und dieses Und zwischen Wahrheit und Methode hat der Gadamer sehr bewusst gewählt im Titel. Das hat er so gemeint, die Wahrheit hängt von der Methode ab. Also Wahrheit und Methode sind zusammen. Es ist nicht das eine ohne das andere. Die Methode des Verstehens führt zur Wahrheit des Verstehens, zum wahren Verstehen und anders ist es nicht zu machen. Es gibt eine Methode. Was ist der Kern dieser Methode und warum? Gadamers. Und inwiefern spielt das für mein Thema jetzt der interkulturellen Philosophie eine Rolle oder einer interkulturellen Hermeneutik? Der Kern ist, dass Gadamer sagt, Verstehen heißt immer einrücken, mehr zitiere ich jetzt nicht, einrücken in ein Überlieferungsgeschehen. Das ist wörtlich. Er spricht auch anders noch darüber, von einer Verschmelzung von Horizonten, von Wirkungsgeschichte, aber das scheint mir die Formulierung zu sein, die am deutlichsten macht, worum es Gadamer geht. Verstehen heißt immer einrücken in ein Überlieferungsgeschehen. Und dabei ist jedes Wort wichtig und vor allem dieses Wort ein, in ein Überlieferungsgeschehen. Nicht in viele, sondern es gibt jeweils so etwas wie eine Geschichte von Texten, deren Kommentaren, deren früheres Verständnis etc. Und das ist ein Überlieferungsgeschehen. Also Verstehen ist immer in einer Tradition, sagt er. Und in diese Tradition einzurücken, das ist das Entscheidende. Also da spricht er auch Gadamer dauernd von Dialogen, von Gesprächen mit der Tradition, mit den Texten, wie er sagt, der historischen Überlieferung. Das ist für ihn immer im Singular gedacht, es gibt die historische Überlieferung, er denkt eigentlich immer an die abendländische, und da sind die Texte da, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Es ist eine gewisse Eindimensionalität der Tradition bei Gadamer nicht zu leugnen. Es gibt keinen wirklichen Weg, diese Tradition, dieses Überlieferungsgeschehen zu überschreiten. Es ist nicht wirklich ein interkultureller Dialog möglich in Gadamers Verständnis. Kritiker, und ich nenne nur einen, wie zum Beispiel Ranhard Amal, haben das wegen dieser Eindimensionalität als ein Identitätsmodell benannt. Es ist nämlich schon so, dass Gadamer da in besonders deutlicher Weise eine Kulturidentität in seiner Theorie zugrunde legt, im Vergleich etwa zu früheren Hermeneutikern, auch zu Zeitgenossen. Also in der Zeit 1960 war das populärste Buch der Hermeneutik nicht das von Gadamer, sondern eines Italieners, Emilio Betti. Der hat von der juristischen Hermeneutik herkommend eine durchaus viel offenere Zugangsweise, eine technischere Zugangsweise zum Phänomen des Verstehens gehabt. Aber bei Gadamer ist das sehr deutlich, es handelt sich immer um ein Überlieferungsgeschehen, in das man sich hineinbegeben muss zur Gänze, und da gibt es eigentlich nicht wirklich Dialoge mit anderen. Mal hat darin gesehen ein Identitätsmodell, in dem das Selbstverstehen, wie Mal sagt, das Selbstverstehen einer Kultur, einer Philosophie oder einer Religion zu einem exklusiven Paradigma erhoben wird. Es geht eigentlich im Gadamerschen Verstehensauffassung immer um Selbstverstehen, nicht um Fremdverstehen. Das Selbstverstehen im zeitlichen Abstand etc. Und eine ganze Gruppe der Philosophie der Gegenwart, ich meine damit jetzt die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat sich dagegen gestellt, gegen diese Vereinnahmung, die aus dem deutschen Idealismus oder von Heidegger her durch Gadamer in der Hermeneutik repräsentiert war, dagegen gestellt und das kritisiert als eine große Erzählung, als etwas, was der Differenz der Realität nicht standhält. Und die Differenzphilosophien, wie beispielsweise von Derrida, stellen dann sozusagen die Alternative oder das ganz andere zu diesem Identitätsmodell dar, haben aber ihrerseits wiederum nach der Auffassung von Mal eine Hermeneutik der totalen Differenz also entworfen. Und Mal selbst, den ich noch ein bisschen deutlicher dann schildern möchte, plädiert für einen mittleren Weg, für eine analogische Hermeneutik. Also weder für dieses Identitätsmodell noch das der totalen Differenz. Das ist der eine Punkt zu Gadamer, den ich da in dem Buch auch skizziert habe. Und die zweite Schwierigkeit nicht nur bei Gadamer, aber auch bei Gadamer, ist, und auch schon bei früheren Autoren der philosophischen Hermeneutik, dass sie immer von Texten sprechen und nur von Texten und damit auch wirklich keinen sehr generischen Begriff meinen, sondern Buchstaben auf Papier oder einem der Medium dieser Art, jetzt elektronische Texte sind auch Texte, also das wäre es nicht Papier unbedingt, aber diese Art Texte und nicht einen allgemeinen Begriff von Text, wonach Text jedes Sinngebilde einen Text darstellt. Denkt man an die Philosophiegeschichte der Menschheit, dann hat man es zumindest der Möglichkeit nach sehr häufig auch nicht mit Texten zu tun. Bedeutende Traditionen, die sokratische, aber zum Großteil der indischen Tradition, die gesamte afrikanische Tradition, sind in erster Linie oral und nicht literal. Also sind nicht Texte, sondern andere Sinngebilde, die da begegnen. Und muss man sich fragen, ob das was ändert, ob diese Fixierung auf Texte tatsächlich einen Unterschied macht. Die Hermeneutik der europäischen Tradition hat sich fast ausschließlich auf Texte bezogen. Gut, das ist eine Vorbemerkung. Wenn es um interkulturelle Sachverhalte geht, dann muss man immer damit rechnen, dass diese drei Termini, die ich da in der Überschrift gewählt habe, Seite 136, nicht verstehen, missverstehen und Verständigung, alle drei tatsächlich vorkommen. Also dass zumindest das erste, das nicht verstehen, auch tatsächlich vorkommen kann. Das Missverstehen sowieso und ob das Verstehen vorkommt und in welcher Weise sich das dann manifestiert, ist eher ein Problem als eine Tatsachenaussage. Ich überspringe ein bisschen etwas. Naja, wohl vielleicht erwähnen sollte ich schon. Ich habe das hier im Buch ein Beispiel ausgeführt, wo man sagen kann, ein Verstehensprozess ist mit Sicherheit als erfolgreich zu betrachten, wenn die Praxis, die daraus folgt, stimmt. Also dafür habe ich das Beispiel einer Gebrauchsanleitung gewählt. Ich habe eine Gebrauchsanleitung mit einem Gerät, habe ich auch die Gebrauchsanleitung bekommen. Diese ist ursprünglich in Japanisch verfasst worden. Jemand hat sie aus dem Japanischen ins Englische und vielleicht aus dem Englischen ins Deutsche verfasst. Mir ist das Englische in diesem Fall vielleicht besser zugänglich als das Deutsche und das ist vollkommen egal, ob ich Japanisch kann oder nicht, wenn das Gerät dann funktioniert, wenn ich mit dieser Gebrauchsanleitung es in Betrieb nehme. Das ist die Praxis ist die Nagelprobe sozusagen. Es gibt ich brauche mich nicht in ein Überlieferungsgeschehen einfügen oder einfühlen oder etwas dieser Art. Ich brauche nicht fragen, was hat der Autor der ursprünglichen Gebrauchsanleitung gedacht und was ist die Tradition dort in Japan, alles vollkommen gleichgültig, wenn das Gerät funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, hilft mir die ganze Einfühlung nicht. Also ich könnte Japanisch können und trotzdem den Videorekorder oder was es auch sei, nicht in Betrieb bringen. Passiert mir ja auch bei muttersprachlichen Einführungen, also Gebrauchsanleitungen, wenn es jemand war, der auch Deutsch als Muttersprache hat, ist das keine Garantie, dass ich diese Gebrauchsanleitung besser verstehe als die andere. Also da scheint es so zu sein, dass es gibt Fälle des Verstehens und Ähnliches ist bei Kochrezepten, bei Vertragstexten und vielen anderen Dingen, wo es eine Praxis gibt, wo man dann sagen kann, das wurde richtig oder das wurde nicht verstanden. Ist es auch bei philosophischen Texten so? Kann man da sagen, dass gibt es da diese Praxis als Nagelprobe oder verhält es sich da anders? Das ist eine Problematik, die ich mir jetzt ein bisschen auf splitten möchte. In einigen Traditionen findet sich die Idee, dass die der Sinn hinter den Wörtern, auch der Sinn hinter philosophischen Wörtern oder Theorien überall bei den Menschen der gleiche ist, dass derselbe Sinn ausgedrückt wird, nur mit sehr verschiedenen Mitteln. Die Wörter sind verschieden, die Sprachen sind verschieden. Aristoteles hatte diese Idee zum Beispiel, auch Platon. Der Sinn dahinter ist eigentlich bei allen die gleiche. Und ich habe im Buch ein Beispiel gewählt, wo das aus einer mystischen Tradition illustriert wird. Und an dem Beispiel kann man ganz gut zeigen, glaube ich, wie viele Voraussetzungen man bei, oder welche Voraussetzungen man bei so einer These gewöhnlich macht. Also die Geschichte, die ich zitiert habe, geht so. Also es stammt aus dem Sufismus. Sufi-Parabel, Sufismus, eine Richtung der islamischen Mystik, also in einem religiösen Kontext entstanden und meistens auch in einem religiösen Kontext interpretiert. Geschichte geht so. Vier Reisende, ein Türke, ein Perser, ein Araber und ein Grieche, geraten über die Frage miteinander in Streit, was sie mit der letzten Münze kaufen wollen, die sie gemeinsam noch haben. Der Türke sagt, ich will Üsüm kaufen, der Perser hingegen will Angur, Inab will der Araber, wogegen der Grieche auf dem Kauf von Staphyl besteht. Also jeder will was anderes. Und sie haben eine Münze mitsammen. Ein Sprachkundiger hört ihren Streit und schlägt ihnen vor, ihm die Münze zu geben. Er werde damit dasjenige kaufen, was jeder von ihnen am liebsten hätte. Da sie ohne dies keine andere Chance auf Einigung haben, stimmen die vier zu. Der Sprachkundige kauft Weintrauben. Da ist er mein Üsüm, strahlt der Türke, der Perser freut sich über Angur, wie der Araber über sein Inab und der Grieche genießt Staphyl. Sie alle wollten Weintrauben und wussten das nicht. Nun wird ihnen klar, dass sie alle dieselbe Sehnsucht hatten, sie freuen sich über die Trauben und die Quelle, nach der ich es zitiert habe, sagt dann auch noch dazu, und sie erfreuten sich aneinander für immer. Das ist ja schon sehr weitgehend, aber es macht Sinn in den meisten Interpretationen dieser Parabel, denn sie wollten jeder für sich, das war das Letzte, also das war, wenn er nichts mehr hat, das wollte er. Und warum sie sich dann aneinander freuen, nachdem sie vorher nur gestritten haben, war ja, dass sie draufgekommen sind, dass auch der andere genau das wollte, aber halt das ganz anders gesagt hat. Also jeder nimmt dasselbe Buch mit auf die einsame Insel. Das ist also eine sehr hoffnungsvolle Parabel. Die Reisenden wollen alle ein und dasselbe, nur die Wörter sind verschieden. Sie haben nur nicht imstande, das selbst zu erkennen und einander klarzumachen. Aber es gab doch jemanden, der das konnte und der es jedem von ihnen klar machte. Er hat gewusst, was jeder meinte. Keiner von ihnen hat es gewusst, aber dieser andere. Und der hat sie wirklich, der wusste sozusagen nicht nur was, sondern auch wie und warum und das Innerste. Das ist das Sufische an der Parabel, das Mystische auch, dass da jemand ist, der da kommt und mit der allerletzten Münze genau die Sehnsucht erfüllt. Die Parabel setzt allerdings, wenn man sie aus dem religiös-mystischen Zusammenhang herausnimmt, was ich tue, setzt einiges voraus. Sie setzt erstens voraus, dass die vier überhaupt miteinander streiten konnten. Offenbar konnten die miteinander streiten. Also sie haben zwar nicht gewusst, was Üsüm und Angur und Staphyl und was ist das vierte Inab, bedeutet, haben die jeweils drei andere nicht gewusst, keiner konnte, war da mehrsprachig, aber irgendwie mehrsprachig müssen sie gewesen sein. Sie sind ja miteinander gereist, sie konnten miteinander streiten. Sie konnten sich verständlich machen, gegenseitig, dass sie was anderes wollen als die anderen. Dass der eine was anderes will als der andere. Zweitens setzt das voraus, dass sie eine gemeinsame Lebenswelt hatten. Also wegen dieser Voraussetzungen habe ich die Parabel auch gewählt. Sie müssen sich irgendwie über den Zweck und das Wie und das Wohin ihrer Reise einmal verständigt haben, auf irgendeine Art und Weise. Also sie haben wahrscheinlich eine ganze Menge von sprachlichen Ausdrücken gemeinsam, sodass sie eben ausreichen, diese Gemeinsamkeiten, um einander misszuverstehen. Ja? Sie verstehen nur dieses Üsüm, versteht der Araber nicht, und das Dafil versteht der Türke nicht und so. Aber vieles müssen sie gemeinsam haben an Sprache, ausreichend viel, um einander misszuverstehen. Man braucht gemeinsame Sprache, um sich misszuverstehen. Eine dritte Voraussetzung, und die ist eigentümlich, gerade bei dieser Weintraubengeschichte, sie verfallen offenbar überhaupt nicht auf die Idee, dass sie auf andere Weise sich ausdrücken könnten als mit Wörtern. Weil sie könnten ja zum Beispiel auf einen Markt gehen zusammen und dann jeder hin zeigen. Und alle würden auf die Weintrauben zeigen und der eine sagt Üsim und der andere sagt, spielt keine Rolle, was er sagt. Ja, zeigen ja alle auf das Gleiche. Das hätten sie, eine ostensive Definition bei den Weintrauben wäre ja durchaus möglich gewesen. Ist das in der Philosophie möglich? Ist das möglich? Kurz sind wir vorhin bei dieser seltsamen Disputation des Rabelais schon auf das Thema gekommen. Ist es in der Philosophie möglich, ohne die Wörter irgendwie ostensiv auf etwas zu zeigen? Und wenn der eine zeigt, dann sieht das auch der andere. Oder sie zeigen, zu zeigen in der Philosophie mit unterschiedlichen Wörtern, in unterschiedlichen Sprachen. Das ist die dritte Voraussetzung. Keine andere Verständigungsmittel als die Namen. Vierte Voraussetzung der Parabel, es gibt jemanden oder etwas, jemanden, sagen wir mal, in der Parabel ist es ja so, der sie alle versteht. Eine Instanz, mit der die möglicherweise nicht nur diese vier Sprachen kann, sondern überhaupt alle Sprachen, die jemals gesprochen wurden oder werden. Und so wird die Parabel auch meist in religiösem Zusammenhang interpretiert. Es handelt sich um den Allwissenden, der aber übermenschlich ist und der eben nicht einer von ihnen. Nun, als wenn man den religiösen Kontext der Parabel abzieht, dann fällt der als sozusagen gedachte Instanz zunächst weg, fällt weg. Den gibt es nicht, es gibt nur die vier Reisenden, die miteinander verhandeln darüber, was das Wertvollste jetzt ist. Und sie drücken sich alle anders aus. Zu allen vier Voraussetzungen habe ich da allerdings manchmal ein bisschen kurz, habe ich beim Lesen bemerkt, ein paar Überlegungen ausgeführt. Zum Ersten, sie wollten dasselbe. Das ist nicht so leicht nachzuweisen, ob Philosophen, die dieselben Termini verwenden, auch dasselbe wollen. Ob Philosophen dasselbe intendieren, dieselbe Sache im Kopf haben. Oder ob, wenn sie nicht dieselben Termini, nicht dieselben Wörter oder Begriffe verwenden, sie nicht doch auch dasselbe wollen könnten. Also wenn es differieren, die Begriffe, ist es kein Beweis dafür, dass sie Verschiedenes intendieren, dass Philosophen verschieden oder gar Gegensätzliches intendieren. Wenn sie die gleichen verwenden oder dieselben, ist es keine Garantie dafür, dass dasselbe intendiert wird. Also dieses, dass sie dasselbe wollten, ist in der Philosophie schon einmal immer zu hinterfragen. Zweitens, zur zweiten Voraussetzung, dieselbe Lebenswelt, die gleiche Lebenswelt, die sie teilen. Das wären in der Philosophie sozusagen Traditionen. Ein Philosoph, der in der westlichen Philosophie sozialisiert worden ist, wird bei Ausdrücken wie Substanz und Akzidenz oder Kausalität und Freiheit und bei vielen Ausdrücken werden wir einigermaßen die gleichen Assoziationen haben. Einigermaßen Assoziationen haben auch an Argumente denken, die vorgebracht worden sind für oder gegen eine bestimmte Konzeption. Und das wäre dann die gleiche Lebenswelt. Wie ist es aber, wenn es kulturell sehr unterschiedliche Sozialisierungen sind, wie ja bei Polylogen der Fall ist? Wie ist es da? Zur dritten Voraussetzung, dieser Zeigefinger, die ostensive Tradition, die ostensive Definition, die gibt es wohl nicht in der Philosophie. Ich glaube wirklich, dass man dass philosophierende Menschen, welcher Region und Tradition auch immer, nichts anderes haben als Wörter, um zu zeigen, was sie denken. Also nicht auf etwas Bestimmtes hinweisen. Nicht einmal Experimente haben wir, mit geringen Ausnahmen in der Logik gibt es schon Gedankenexperimente. Aber auch da machen wir Voraussetzungen bestimmter konzeptueller Art. Immer wieder brauchen wir Wörter, Begriffe, Definitionen. Also dieses Ostensive gibt es nicht. Aber so ganz sollten wir uns von der Möglichkeit, dass etwas gezeigt werden könnte, doch nicht verabschieden. Und wann würden wir uns verabschieden davon, wenn wir nämlich quasi grundlegende Grenzziehungen machen, die sozusagen bei dem anderen gar keine Argumentation mehr erkennbar machen würden. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn wir zum Beispiel unterscheiden zwischen östlicher Logik und westlicher Logik oder asiatischen Werten und modernen Werten oder dergleichen und da eine strikte Linie ziehen würden. Was ja geschieht gelegentlich, dass man zwischen der aristotelischen Logik oder der westlichen Logik und einer östlichen Logik so eine scharfe Trennlinie zieht und sagt, in dieser östlichen Logik sei also dies und jenes möglich oder der Fall oder nahegelegt, was nach der westlichen Logik vollkommen verboten ist, zum Widerspruch führt etc. Dann würden wir so eine Ostension, etwas zu zeigen mit den Mitteln einer Sprache, schon von vornherein quasi unterbinden. Und das wäre dann natürlich gar nicht produktiv. Zur vierten Voraussetzung, dieser Kundige aller Sprachen, der Kenner aller Sprachen. Gibt es den Kundigen aller Philosophien? Gibt es, wenn philosophierende Menschen der unterschiedlichen, auch kulturell unterschiedlichen Traditionen zusammenkommen, gibt es dann jemanden darüber, der ihnen sagen könnte oder zeigen könnte, dass sie eigentlich eh alle dasselbe oder das Gleiche denken? Es gibt ihn nicht. Aber es gibt etwas, was dieser Kundige aller Sprachen auch sein könnte, nämlich die Gesellschaft der Philosophierenden, die gegenseitige Aktivierung in Kritik und Gegenkritik, das wirkliche Aufgeben von Machtpositionen und das wirkliche Argumentieren, das Gegenseitige. Das wäre doch der Ersatz, und es ist der einzige menschliche Ersatz, diese Aktivierung der gegenseitigen Kritik und des Austausches, den man sich denken kann. Somit zeigt die Parabel von den Weintrauben eher die Schwierigkeiten als die Lösungen. Und darum muss man sich nach wie vor fragen, wie ist es mit dem Nichtverstehen? Ist das Nichtverstehen zwischen kulturell tradierten Philosophien etwas Zwangsläufiges? Oder welche Schritte wären zu tun, um von einem Nichtverstehen zu einem Verstehen zu gelangen? Das ist meine nächste Frage. Haben Sie zur Parabel Kommentare oder Fragen? Also Sie müssen sich nur merken, dass auf Türkisch Weintrauben Üzüm heißt. Das sollte man sich schon merken, oder? Na, Arabisch gibt es ja nicht so viel, ist Dandel. Und Persisch. Ja. In Wien, meine ich. Also keine Fragen zur Parabel. Überlegen Sie sich einmal, was dies impliziert. Also nicht verstehen ist die erste Stufe sozusagen. Ich gehe davon aus, dass wenn man von Missverständnissen spricht, dass das schon eine Stufe des Verstehens darstellt, aber dass es darunter eine Stufe gibt des Nichtverstehens. Und diese Stufe des Nichtverstehens spielt in der Philosophiegeschichte tatsächlich eine Rolle oder in der Kulturgeschichte eine Rolle. Also wenn wir uns fragen, gibt es fremdkulturelle Philosophie, gibt es Philosophie in schwarzafrikanischen Traditionen vor der Kolonialzeit oder dergleichen. Und wir lassen zu, dass es orale Philosophie gibt oder dass es also oral tradierte Philosophie, dass es Philosophie im strengen Sinn gibt, in Bantu-Sprachen, also wir sagen da keine Defizienz, dann haben wir schon einmal den Schritt gemacht, zu sagen, es ist möglicherweise etwas zu finden, und könnten wir danach suchen, es ist möglicherweise etwas zu finden, was als Philosophie, als Theorie der Erkenntnis, als Theorie der Ontologie, als Theorie von Werten und Normen tatsächlich inhaltlich ausgeprägt ist. Wir haben allerdings die Tendenz in einigen Phasen auch der europäischen Geistesgeschichtsschreibung immer wieder auch hier Grenzen zu ziehen, von menschlichen Gesellschaften zu sprechen und sie zu beschreiben, bei denen gewisse Dinge gar nicht möglich seien. Also zum Beispiel so etwas wie Philosophie gar nicht vorkommen kann oder so etwas wie Metaphysik gar nicht vorkommen kann. Und ich gebe Ihnen 5 Beispiele dafür, die stammen alle aus dem 19. beziehungsweise 20. Jahrhundert, alle 5 Beispiele. Das erste habe ich Ihnen schon einmal aufgeschrieben, das ist älter, das stammt aus dem, das ist das aus der frühen Neuzeit. Also bei der Beschreibung fremder Gesellschaften und ihrer Verhaltensformen, FL und R, das Beispiel habe ich Ihnen einmal gebracht, oder? Also um 1500 hat man festgestellt, dass die Menschen an der brasilianischen Küste, Quechua sprechenden Menschen, diese Buchstaben F, L und R, diese Laute F, L und R nicht aussprechen können. Erinnern Sie sich? Ja? Und wäre ja weiter nicht dramatisch, können ja ganz andere Dinge aussprechen möglicherweise, aber das war eine sehr dramatische Sache, denn damit können Sie die 3 Grundwörter einer geordneten Gesellschaft nicht sagen, weil die mit diesen Wörtern, mit diesen Lauten beginnen, nämlich Fides, Lex und Rex, also Glaube, Gesetz und König, können Sie nicht auf Lateinisch aussprechen. Auch noch nicht, heutzutage wundert man sich, aber das hat lange als Argument gegolten, bis ins 18. Jahrhundert, als echtes Argument, dass man denen eben eigentlich auf dem Gebiet des Glaubens, des Gesetzes und der Verwaltung nur etwas bringen und nichts ihnen lassen darf. Dass man sie ganz und gar da von Null auf zu Menschen erst machen muss. Also FL und R ist so ein Fall, wo man sagt, die können gar nichts verstehen. Also die können auch nicht über sich selbst sprechen, was die Ordnung, was das Gesetz betrifft, was Glaube oder dergleichen betrifft. Die können schon linguistisch, sie sind physiologisch außerstande, diese Wörter und die Begriffe zu bilden. Eine menschliche Gesellschaft ist durch lange Zeit immer als Paradefall abgehandelt worden, für die einzige sozusagen, die nicht einmal Religion, die keine Art von Religion habe. Das würde die noch auf dem Bereich, im Bereich des Animalischen oder der Tiere geblieben, sind Menschen, das haben die Europäer eben gesagt, sind Menschen, aber sie haben keine Art von Religion. Und sie haben auch keine menschliche Sprache. Also Darwin beschreibt sie noch als menschenähnliche Wesen, die aber keine menschliche Sprache haben und gar keine Art, die haben nicht einmal eine Teufelsverehrung oder etwas dieser heidnischen Sachen wie die Azteken, diese fürchterlichen Religionen, sondern überhaupt keine Religion. Das waren die Feuerlandbewohner. Die Bewohner von Terra del Fuego und Feuerland hat auch Darwin noch beschrieben. Die kann man nicht verstehen. Die sind Tiere eigentlich. Sie schauen aus wie Menschen. Aber sie haben auch ein Kommunikationssystem. Das beschreibt er auch. Er war damals ja in der Gegend mit der Beagle. Er beschreibt das auch. Aber das ist eher sowas wie Zwitschern. Also sie unterhalten sich wie Vögel, allerdings nicht sehr schön. Es gibt ja auch bei den Vögeln unterschiedliche Begabungen. Also so beschreibt Darwin sie noch, so zitiert sie schon Kant, diese Feuerlandbewohner, und fragt sich, ob deren Existenz wirklich einen Sinn hat. Das ist sehr zweifelhaft. Und erst im 20. Jahrhundert, kurz bevor diese Menschen so gut wie ausgestorben oder ausgerottet wurden, ausgestorben sind, hat ein Missionar, Gusinde, einige Jahre, mehrere Jahre, 5 oder 6, dort gelebt mit einer der letzten Generationen der Feuerlandbewohner und deren Sprache beschrieben. Und das ist eine wunderbare Sprache gewesen. Also erst im 20. Jahrhundert, kurz bevor sie verschwinden, gibt es ein Wörterbuch dieser Sprache. Und von diesem Gusinde und auch von einem englischen Missionar, es waren beides Missionare, und das zeigt uns, dass es eine sehr, sehr sensible Sprache gibt, auch eine poetische. Beispielsweise, ich kann mich nur an ein Detail erinnern, wir sagen zu einem bestimmten Gemüts- und Geisteszustand Depression. Da gibt es, glaube ich, gar kein deutsches Wort. Da bedrückt sein, aber das ist es ja nicht. Aber so irgendwas zusammengedrücktes, Depression. Und die hatten ein Wort für diesen Geisteszustand, aber dieses Wort hat den Zustand war aus der Naturbeschreibung entnommen und war den Zustand einer Krabbe, wenn sie ihren Panzer, wenn sie wächst und den Panzer wechselt. Also wo man den alten Panzer nicht mehr hat und noch keinen neuen. Man ist da sehr gefährdet in diesem Zustand. Und damit haben sie solche menschlichen Zustände benannt. Und viele solche Beispiele sind in diesem Wörterbuch. Man wundert sich über die früheren Beschreibungen. Darwin war eigentlich ein sehr genauer und Beobachter auch vom Menschen. Aber dieses Bild der Feuerland, das findet man schon bei Vico, der die These widerlegen will, dass es irgendeine menschliche Gesellschaft gibt, die ohne Religion ist. Da sagt er, die Feuerländer, die werden da immer angeführt, aber auch die müssen irgendwas haben und so. Eine Grenze. Bei Hegel kann man lesen, wo es in der Rechtsphilosophie, wo es um das Staatsdenken geht. Menschen denken ja auch darüber nach, ihre eigene Gesellschaft vernünftig und begründbar zu ordnen. Und an der Stelle sagt Hegel, an dieser Stelle der Frage sagt Hegel, der Staat ist das dem jüdischen Prinzip Unangemessene und der Gesetzgebung Moses fremd. Er sagt das nicht nur über die Juden, aber er sagt es auch über die Juden. Also es gibt eigentlich so etwas wie einen jüdischen Staat nicht. Worüber immer jüdische Menschen also möglicherweise vernunftgemäß denken können, über Recht und Staat können sie nicht denken. Das ist so nicht in ihrer Natur. Ein letztes Beispiel, das habe ich von einem Rassenforscher des 19. Jahrhunderts gelernt, von Houston Stuart Chamberlain, dass nämlich der Chinese als solcher, das heißt jetzt alle Chinesen und Chinesinnen, also der Chinese als solcher, ist physiologisch unfähig, metaphysisch zu denken. Ich kann an diesen Stellen auch auf der Homepage also schön noch mal zitieren, weil es sind ja auch nicht so häufig mehr heutzutage, so etwas zu lesen, aber der Chinese ist physiologisch unfähig. Jetzt fragt man sich, warum? Also wie kann man überhaupt physiologisch zur Metaphysik unfähig oder fähig sein? Und es ist mir auch bei Chamberlain nicht ganz klar geworden, warum, weil er dann gleich den Vergleich gibt mit dem Metaphysiker der Weltgeschichte überhaupt, und das ist der Inder als solcher. Also der Inder als solcher ist der Metaphysiker überhaupt, dem wir alle, die Europäer, nachzustreben, also nicht imstande sind. Das ist der Metaphysiker überhaupt, und dann schließt der Chamberlain diese seltsame Stelle ab mit der Bemerkung, obwohl der Inder auch so viel Reis isst wie der Chinese. Dieses obwohl habe ich dann nicht verstanden. Aber man muss es manchmal ziemlich genau lesen, auch bei diesen Dingen. Vielleicht habe ich das nicht getan. Also, was immer aus China zu erwarten wäre, hat sicher nichts mit Metaphysik zu tun. Von Juden kann man sicher nichts über Rechts- und Staatsphilosophie lernen. Das sind Stereotype, eindeutige Stereotype, die sind ausgrenzend und sie haben etwas gemeinsam. Immer wird eine Differenz festgestellt, die vielleicht da ist oder auch nicht, also die Art, wie die im Feuerländer miteinander sprechen, wird sich unterscheiden von anderen Sprachen, die vielleicht da ist oder nicht, eine Differenz, und diese Differenz wird als Defizienz gesehen und nur als solche. Und das ist dann eigentlich eine Grenzziehung, dass da ein Nichtverstehen, kann nur ein Nichtverstehen sein. Chamberlain und im selben Zusammenhang, übrigens, das Buch hat er in Wien geschrieben, in der Gumpendorfer Straße 1899, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Chamberlain sagt dann auch, dass man ja die Chinesen auch unabhängig von der Metaphysik sowieso nicht verstehen kann. Kein Europäer kann einen Chinesen so gut verstehen wie seinen Hund. Also den Hund und der Hund ihn, die können einander verstehen, aber nicht. Zwischen einem Chinesen und einem Europäer sind da quasi unmöglich zu überwindende Abgründe. Lassen wir das beiseite, nehmen wir an, wir setzen einmal voraus, dass das, was andere denken oder sagen, irgendwie zu verstehen ist. Also nicht bloß wahrzunehmen, zu beschreiben, sondern als Sinngebilde zu verstehen ist, dann kann es Missverstehen geben oder eben echtes Verstehen. Aber zunächst einmal muss man immer damit rechnen, dass es Missverstehen geben kann. Also versuchen wir zunächst einmal dieses zu überlegen, wie kann man Missverstehen reduzieren. Gibt es eine gewisse Möglichkeit oder gibt es sinnvolle Regeln, die einen Aufsatztitel rechtfertigen würden, der lautet, ein Dutzend Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse. Also diesen Aufsatz gibt es wirklich. Dutzend Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse, nicht Faustregeln, hat der Autor damals gesagt, sondern diese Thumb Rules, also Englisch, Daumenregeln, Deutsch ist das nicht so gebräuchlich, aber nicht, sollte die Nicht-Aggressivität der Regeln sozusagen zum Ausdruck bringen. Gibt es solche Regeln? Und wie weit könnten solche Regeln tragen? Könnten sie etwa so weit tragen, wie das in der Geschichte der Hermeneutik immer wieder einmal verlangt worden ist? Man würde Missverstehen nur dann ausschließen, wenn man sich ganz in jemand anderen einfühlt. Ein Reenactment hat Collingwood verlangt. Dilthey hat tatsächlich von einer Einfühlung, einem Nachvollziehen gesprochen. Ist das überhaupt möglich? Ist das eine sinnvolle Zielvorstellung? Ist es auch überprüfbar? Gibt es dafür Kriterien? Ich überspringe diese Frage und wende mich diesem Aufsatz noch kurz zuführen, aber erst nächste Woche oder das Thema weiter. Der Aufsatz ist von Hohenstein, den ich schon einmal erwähnt habe. Elmar Hohenstein, und ein paar von diesen Regeln kann ich ja noch andeuten. Die erste Regel zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse nennt Hohenstein die Rationalitätsregel oder auch Logikregel, Rationalitätsregel. Und die bedeutet jetzt wörtlich, dass man Menschen, deren Sprache und Kultur einem fremd sind, möglichst kein un- oder vorlogisches Denken zuschreibt, sondern eher davon ausgeht, dass man sie missverstanden hat. Also dass man nicht annimmt, es gäbe so etwas wie ein vorlogisches oder ein unlogisches Denken, sondern versucht zu... Also das hat nicht nur Hohenstein vorgeschlagen. In der analytischen Philosophie gibt es eine ganze Reihe von Leuten, zum Beispiel Quine und Davidson, die dasselbe ja, das ist keine triviale Regel, wo es so allgemein klingt. Aber wenn wir in lautlichen oder auch textlichen Äußerungen fremdkultureller Sprecher oder Autoren diese Regel nicht beachten, dann würden wir es sozusagen nur als akustische Vorkommnisse etwas oder als irgendwelche grafischen Vorkommnisse etwas registrieren und nicht als etwas möglicherweise Sinnvolles oder Rationales. Quine hat das auch die Billigkeitsregel oder Benevolenzregel genannt, Rationalitätsregel. Den berühmten Aufsatz von Davidson mit dem Gavagai sind das vielleicht schon einmal untergekommen. Nein? Gut, das ist die Rationalitätsregel. Zweite Regel nennt Hohenstein die Zweckrationalität, die Regel der Zweckrationalität, und beschreibt sie so: Menschen können und wollen in der Regel mehr, als sich nur logisch-rational äußern. Sie verfolgen mit dem, was sie unternehmen, einen Zweck. Wenn man logische und teleologische Rationalität, die wörtliche Bedeutung eines Satzes und den mit ihm verfolgten Zweck nicht auseinanderzuhalten vermag, erscheinen viele Äußerungen als irrational. Also nicht die Wörtlichkeit, also nicht die bloße Übersetzung, die wortwörtliche Übersetzung gibt den Sinn, sondern der Zweck der verfolgte Zweck von einer menschlichen Äußerung. Dritte Regel, die nenne ich noch und dann höre ich für heute auf, die Menschlichkeitsregel oder Natürlichkeitsregel. Das ist ergibt sich aus der Anwendung der beiden ersten. Und er beschreibt das so: Bevor man Menschen aus einer anderen Kultur sinnloses, unnatürliches, unmenschliches oder unmündiges Verhalten und entsprechende Wertvorstellungen unterstellt, zweifelt man fürs Erste besser an der Zulänglichkeit des eigenen Verstandes und Wissenshorizontes. Also im Fall der Feuerlandbewohner wäre das wahrscheinlich angebracht gewesen, wenn das Wörterbuch keine romantische Übertreibung, nur romantische Übertreibung ist. das man dann in deren Spätphase gemacht hat. Der Wissenshorizont ist zunächst einmal anzuzweifeln, wenn man etwas nur sinnlos findet oder irrational. Ich höre jetzt an dieser Stelle für heute auf. Haben Sie noch Fragen? Gut, bitte noch.
Ja. Ein Hinweis auf die Wörterbuch geben?
Ja, ich weiß nicht, ob das Wörterbuch vorhanden ist irgendwo, aber ich weiß, woher ich das weiß. Yeah.